ARD.
Schönen guten Abend. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben heute Morgen das Thema gewechselt nach dem fürchterlichen Attentat in Solingen. Wie konnte ein Mann, der eigentlich schon abgeschoben werden sollte, so ein grausames Verbrechen begehen? Droht eine Zunahme islamistischer Gewalt und wie können wir davor geschützt werden? Darüber sprechen wir heute mit der SPD-Chefin Saskia Esken, der Autorin Zineb El-Masra, die schon länger vor dem Islamismus warnt, dem Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, nein, der Gewerkschaft der Polizei, so heißt es richtig, Jochen Kopelke, dem Terrorismusexperten der ARD Michael Götschenberg. Und aus Düsseldorf ist uns zugeschaltet der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU. Willkommen Ihnen allen, schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße natürlich auch mein Publikum hier. Schön, dass auch Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ein einzelner Mann tötet 3 Menschen, verletzt 8 weitere schwer und trifft uns alle da, wo wir am verletzlichsten sind, in der Gewissheit, in Sicherheit zu leben.
Solingen am Freitag. Die 650-Jahr-Feier der Stadt endet schon kurz nach der Eröffnung in Entsetzen und Trauer. Ein Mann sticht mit einem Messer auf Passanten ein. 3 Menschen sterben, 8 weitere werden verletzt. Mehrere von ihnen schwer. Der Täter kann entkommen. Das Festival wird abgebrochen. Die Polizei fahndet mit Großaufgebot. NRW-Innenminister Herbert Reul reist noch in der Nacht nach Solingen.
Wenn ich es auf den Punkt bringen will, ist mein Kopf, meine Gefühle bei den Opfern, bei den Familienangehörigen, bei den Angehörigen der Verletzten und man kann jetzt nur beten, dass diejenigen, die schwer verletzt sind, dass sie das schaffen.
Am nächsten Tag ist der Täter immer noch flüchtig, die Stadt weiträumig abgesperrt.
Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden. Mit der ganzen Härte des Gesetzes muss hier vorgegangen werden.
Am Abend gedenken sie der Opfer auf dem Neumarkt in Solingen. Auch Bundesinnenministerin Faeser und NRW-Ministerpräsident Wüst sind da.
Das ist ein Akt des Terrors gegen die Sicherheit und Freiheit unseres Landes und auch gegen die Art, wie wir hier leben.
Wir leben in einem offenen Rechtsstaat, in einer Demokratie, wo es 100%ige Sicherheit nie geben kann.
Kurz darauf reklamiert die Terrororganisation Islamischer Staat die Tat auf ihrem Propagandakanal für sich. Sie sei ein Akt der Rache gewesen für die Muslime in Palästina und anderswo. Wenige Stunden später nimmt die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Der Mann syrischer Herkunft hatte sich selbst der Polizei gestellt. Er sollte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden. Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Er habe sich vor unbestimmter Zeit der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen.
Und wir wollen beginnen mit dem Mann, der seit Freitagabend unermüdlich versucht, diesen Fall aufzuklären. Herr Reul, gibt es inzwischen neue Erkenntnisse über die Motivlage des Täters?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da ist ja auch die Bundesanwaltschaft jetzt für zuständig. Die Polizei und die Polizisten waren diejenigen, die aufgeklärt haben. Die haben sich sehr intensiv darum bemüht und wir hatten relativ schnell einen konkreten Verdacht, der sich dann von Fall zu Fall oder von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde auch verfestigt hat. Und dann konnten wir zugreifen und konnten jetzt dafür sorgen, dass dieser Mensch jetzt auch dem Staatsanwalt und dann dem Gericht zugeschoben wird.
Wir wissen ja von einem Bekennerschreiben des sogenannten Islamischen Staates. Es ist jetzt auch die Rede von einem zweiten Bekennerschreiben, womöglich von einem Bekennervideo. Wir werden gleich genauer darüber reden. Und Sie haben es gesagt, der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Verdachts auf eine Mitgliedschaft beim IS. Hat denn der mutmaßliche Täter gegenüber Ihren Behörden bestätigt, dass er im Auftrag des Islamischen Staats gehandelt hat?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Ermittlungen im Moment stattfinden. Und insofern wäre das jetzt total vermessen und auch nicht angebracht, das zu erklären. Das Wichtigste ist, die Polizisten, der deutsche Staat, die nordrhein-westfälische Polizei hat schnell genug diesen Menschen ermittelt und dann auch festgenommen. Und jetzt geht alles seinen Gang.
Würden Sie uns denn sagen, ob er kooperativ ist mit Ihren Behörden?
Den Eindruck habe ich.
Haben Sie denn bei ihm Beweismaterial gefunden, die in diese Richtung Erkenntnisse zuließen?
Naja, die Bekenntnisse oder die Beweise, die wir geführt haben, sind, wir haben Hinweise bekommen, wir haben dann einzelne Elemente im Laufe des Tages gefunden, die als Beweisstücke dienen und deutlich machen, ja, der war derjenige, der diese Morde begangen hat und die vielen Menschen auch noch zusätzlich verletzt hat. Da ist, glaube ich, die Lage relativ klar. Und wenn jetzt der Generalbundesanwalt erklärt, dass er Anklage erheben wird und dass hier der Verdacht ist, dass er sich dem Islamischen Staat angeschlossen hat, dann glaube ich, ist die Sache schon sehr weit gediehen, wenn man sich anschaut, wir haben heute Sonntag und das war Freitagabend.
Herr Reul, ein 26 Jahre alter Syrer kommt Ende Dezember 2022 nach Deutschland über Bulgarien. Er beantragt Asyl in Bielefeld. Der Antrag wurde abgelehnt. Dann sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden. Das geschieht dann nicht, weil er nicht mehr auffindbar ist. Und dann taucht er wieder in Solingen auf und bekommt dort subsidiären Schutz. Wie konnte es gelingen, dass der Mann die Behörden in ihrem Land derart austrickst?
Ich weiß gar nicht, ob er die Behörden ausgetrickst hat. Ich empfehle, dass wir mal abwarten. Wir gucken uns das ja alle ganz genau an. Untergetaucht ist er im rechtlichen Sinne nicht, denn er war an dem Tag, an dem er abgeholt werden sollte, nicht da. Ansonsten war er immer und auch häufig in dieser Einrichtung. Also das Abtauchen passt nicht. Sonst wären wir ja rechtlich, hätten wir ja ganz andere Möglichkeiten gehabt.
Haben Sie versucht, ihn zu finden?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich gar nicht zuständig dafür bin und ich auch nicht die Behörde bin. Und was noch viel wichtiger ist, ich bin auch nicht zuständig für die Regeln, nach denen das vollzogen wird. Der BAMF ist dafür zuständig und da gibt es einen klaren Regelungsmechanismus. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, stelle ich mir auch viele Fragen, ob diese Verfahren richtig sind, ausreichend sind, übertrieben sind. Aber das ist im Rechtsstaat sehr häufig so, dass wir dann sehr komplizierte Regeln haben. Also es lohnt sich garantiert, sich diesen Ablauf anzuschauen. Aber ich glaube weniger, um zu sagen, wer hat da irgendwo wieder einen Fehler gemacht, sondern mal genauer hinzugucken, ist dieser Mechanismus überhaupt geeignet, um das zu erreichen, was wir wollen, nämlich möglichst schnell dann solche Menschen auch abschieben. Unter uns und in aller Klarheit, der Mann hatte keine Straftaten zum damaligen Zeitpunkt gehabt.
Gut, er war nicht auffällig. Wenn Sie sich diese Fragen stellen, ob dieser Mechanismus geeignet ist, welche Antworten geben Sie sich?
Ich habe Zweifel. Aber nochmal, ich gehöre nicht zu denen, die dann sofort immer eine Antwort auf alles haben, sondern ich finde, wir sollten uns jetzt das auch genau angucken. Und diejenigen, die das betreiben, sollten Antworten geben. Im Ergebnis ist es unbefriedigend, das kann man feststellen. Und deswegen muss da sehr wahrscheinlich auch nachjustiert werden. Aber nicht mal eben übers Fernsehen, nicht mal eben aus der Hüfte, sondern bitte gründlich.
Aber wie sehr ärgert Sie das, Herr Reul? Sie werden von vielen Leuten dafür geschätzt, dass Sie klare Worte finden. Sie werden von vielen Leuten dafür geschätzt, für klare Sätze wie der Staat muss handlungsfähig sein. Ist das ein Beispiel für einen handlungsfähigen Staat? Der Mann hätte ja abgeschoben werden können.
Für den Teil, für den ich zuständig bin. Es gibt einen Verdacht, wir ermitteln den Täter, wir verhaften ihn. Für den Teil war der Staat handlungsfähig, um das mal klar zu sagen. Mhm. Der andere Teil, warum er nicht abgeschoben worden ist, müssen andere Menschen beurteilen. Das kann ich nicht, aber ich habe Zweifel, das habe ich ja gesagt. Aber ich möchte auch nicht über andere Leute urteilen, solange ich nicht ganz genau Bescheid weiß.
Gut, wir wollen ein bisschen besser verstehen, wie das Bekennerschreiben des sogenannten Islamischen Staates einzuordnen ist und fragen unseren Experten Michael Götschenberg. Also, das Bekennerschreiben, das erste sagte ja schon, dass der mutmaßliche Täter dem IS angeblich angehöre und die Attacke sollte einer Gruppe von Christen gelten als Rache für Muslime in Palästina und anderswo. Es gibt ein zweites Bekennerschreiben, das der Terrorexperte Peter Neumann auf seinem X-Account veröffentlicht hat. Im Text steht da sogar Amaq. Amaq News ist der Nachrichtenkanal der islamistischen Terrororganisation. Amaq erhielt Videoclips des Angreifers, die den Treueschwur und an die Feinde der Muslime gerichtete Botschaften enthielten. Und es soll sogar auf diesem zweiten Bekennerschreiben ein Foto gegeben haben, das angeblich den mutmaßlichen Täter zeigt. Was wissen Sie darüber?
Ja, das mit dem Foto ist der springende Punkt. Man sieht eine Person, aber man weiß nicht, wer es ist, weil diese Person komplett vermummt ist.
Das sehen wir da gerade, genau.
Genau. Und nach allem, was ich gehört habe, es gibt ein Video, in dem er wahrscheinlich dem IS die Treue schwört. Und in diesem Video ist er halt auch die ganze Zeit komplett vermummt zu sehen. Das heißt, man kann am Ende nicht mit letzter Gewissheit sagen, ist das der Attentäter. Aber da der IS dieses Video nun verbreitet, denke ich, kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich diese Verbindung gegeben hat. Wird jetzt genau schauen müssen, wie lange hat sie bestanden. Aber bei dem ersten Bekennerschreiben war es noch so, dass das vor allem eine Behauptung des IS war. Es war kein Täterwissen vorhanden, es war nicht der Name des Attentäters enthalten. Und es fehlte eben ein Bekennervideo, sodass ich zu dem Zeitpunkt noch gesagt hätte, das kann auch reine Propaganda sein.
Weil der IS manchmal auch auf Straftaten aufspringt, mit denen er
genau,
zu tun hat.
Weil der IS in der Vergangenheit sehr gerne auch mal Anschläge für sich reklamiert hat, ohne dass eine erkennbare Verbindung bestanden hätte zwischen den Attentätern und dem IS. Reine Propaganda. Aber in diesem Fall sieht es jetzt mittlerweile so aus, als habe es diese Verbindung tatsächlich gegeben.
Es ist auch ein bekanntes Muster, dass der IS erst Tage später ein weiteres Bekennerschreiben oder Video veröffentlicht.
Genau, die haben durchaus ein Gespür für Dramaturgie. Mhm. In dem Sinne, dass man auch offenbar das eine Weile genießt, dass die Welt darüber diskutiert, ob das nun echt ist oder nicht echt ist und ob das glaubwürdig ist oder nicht. Und dann schiebt man dieses Bekennervideo mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung hinterher, um dann eben auf diese Weise dann nochmal einen Tusch hinterherzusetzen.
Mhm. Seit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz hier in Berlin 2016 war das, hat der IS sich scheinbar ein wenig in den Hintergrund gezogen. Vielleicht erstmal Frau Esken, Ihre Einschätzung, ist das für Sie jetzt eine neue Qualität, dass er so zurückkommt?
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerwiegender Anschlag und ein brutaler und ein feiger Anschlag, der jetzt auch entsprechend ermittelt und strafverfolgt werden muss, mit aller Härte auch, die unser Rechtsstaat zur Verfügung hat. Es ist ganz offenkundig so, dass ein terroristischer Hintergrund da ist, denn der Generalbundesanwalt würde ansonsten nicht die Ermittlungen übernehmen. Und das ist schon ein Hinweis auch darauf, dass wir, wie die Innenministerin ja schon viele Monate jetzt immer wieder deutlich macht, in der Gefahr leben, islamistische Anschläge hier in Deutschland auch erleben zu müssen, abwehren zu können hin und wieder, aber eben auch mit so einer Person, die offenkundig bisher nicht polizeibekannt war und nicht auffällig, eben natürlich auch kaum abgewendet werden kann. Mit allen Mitteln, die wir jetzt gerade diskutieren, mit Videoüberwachung und Durchsuchungen und so weiter und so fort, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Und das ist sehr schmerzhaft für unsere Gesellschaft. Das ist schmerzhaft vor allem natürlich für die Opfer, für ihre Angehörigen, für die Verletzten. Darunter auch ein iranischer Geflüchteter, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nur leicht verletzt, weil er sich wegducken konnte. Aber es richtet sich ja ganz offenkundig gegen unsere offene, gegen unsere freie Gesellschaft. Und die ganze Gesellschaft ist davon auch betroffen.
Die Innenminister, Herr Reul würde das bestätigen, hatten ja gebangt, dass während der ganzen Großereignisse im Sommer, Fußball-Europameisterschaft, Olympia, was gab es da alles für Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass genau so was passiert? Es ist dann nicht passiert. Dass es jetzt kurz danach auf einem vergleichsweise kleinen Fest geschieht. Wie sehr überrascht Sie das, Herr Götschenberg?
Ja, ehrlich gesagt nicht sehr, weil die Sicherheitsvorkehrungen rund um diese Großereignisse immer sehr gut sind. Ich erinnere an die Zugangsbeschränkungen beispielsweise zu den Fanmeilen, auch hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Da kam man mit keinem Rucksack rein. Das war 100% sichergestellt, dass da nichts passieren könnte. Aus Sicht einer Terrororganisation ist es im Endeffekt auch egal, wo etwas passiert. Tatsächlich sind Anschläge bei Veranstaltungen, die wenig spektakulär sind, sogar ein Mittel, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass es wirklich jeden und überall treffen könnte. Und insofern geht die Rechnung auch auf diese Weise für den IS auf.
Mhm. Herr Reul, wie sehen Sie das? Hatten Sie damit gerechnet? Waren Sie erleichtert, als die ganzen Großveranstaltungen vorbei waren und Oder hatten Sie gar Hinweise, dass das was anderes würde passieren können?
Natürlich waren wir alle erleichtert. Es ist immer, wenn solche Ereignisse vorbeigehen und es ist nichts passiert. Aber seit Monaten weisen alle Innenminister darauf hin, dass wir eine große abstrakte Gefahr haben. Wer nicht geträumt hat, wusste, dass der islamische Terror unterwegs ist und dass jeden Tag an jeder Stelle sowas passieren kann. Insofern, an dem Tag ist man überrascht, ist man bewegt, haut es einen um, das ist wahr. Aber gewusst, dass sowas passieren kann, hat jeder, der sich damit befasst hat, das seit Monaten. Deswegen waren wir in Alarmstimmung, deswegen haben wir immer darauf hingewiesen, dass man das ernst nehmen muss. Deswegen haben wir immer darum gebeten, dass diejenigen, die Sicherheitspolitik betreiben, auch die Unterstützung brauchen. Und zwar nicht warme Worte, sondern konkrete Taten und Hilfen. Und das ist bei solchen Tagen für mich immer so ein Punkt, dass man dann sehr breite Debatte hat über das Problem, über die Befindlichkeit. Spannend wird es, wenn man dann nachher Entscheidungen treffen muss. Wie stattet man Polizei aus? Wie viele Polizisten hat man? Welche Rechte gibt man Verfassungsschutz und Polizei? Verstehen Sie? Gleichzeitig dem Verfassungsschutz bestimmte Rechte absprechen oder ihn reduzieren. Mhm. Nicht bereit sein, der Polizei auch rechtliche Möglichkeiten zu geben, im Vorfeld Informationen zu kriegen. Jeder weiß, das Allerwichtigste bei solchen Attentaten im islamistischen Bereich sind die Informationen, die man frühzeitig bekommt. Und da tun wir uns in Deutschland irrsinnig schwer. Und ich begreife das wirklich nicht mehr. Und jetzt...
Wir haben einen Polizisten am Tisch und wollen das gleich genauer diskutieren, auch mit Frau Esken. Aber ich würde gerne vorher noch ein bisschen verstehen, wie sich der IS entwickelt hat. Also wie, Herr Götschenberg, würden Sie sagen, ist es jetzt eine neue Welle, mit der wir es zu tun haben? Wie operiert der gerade in Europa? Wie stark ist der gerade?
Also wir hatten ja alle das Gefühl, dass das Thema islamistischer Terrorismus in den Hintergrund gerückt war. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass der IS, das Kalifat, das der IS errichtet hatte, von der Landkarte verschwunden war. Wir erinnern uns, es gab eine enorme Ausreisebewegung von radikalisierten Islamisten aus Europa, auch aus Deutschland, bis zu 1000 Personen, die insbesondere zum IS wollten, weil sie dort eben auch für den IS kämpfen wollten. Und der IS war so etwas wie der leuchtende Stern am Himmel dieser Szene und hat wahnsinnig auch die Szene mobilisiert. Es war ein leichtes für die Organisation, Attentäter zu finden, die man überall in Europa anknipsen konnte. Und mit dem Verschwinden des IS hat sich das geändert. Es gab da eine gewisse Ernüchterung. Die Szene war in gewisser Weise orientierungslos, fängt aber an, sich jetzt wieder zu mobilisieren. Ich glaube, dass die Situation im Nahen Osten da eine große Rolle spielt. Mhm. Auch die islamistischen Terrororganisationen, und zwar sowohl der IS, auch Al-Qaida und andere, haben das Thema voll für sich erkannt, um eben ihre Anhänger mobilisieren zu können. Und wir haben in Gestalt des IS-Ablegers in der Region Afghanistan, ISPK für Provinz Khorasan, eine Tochterorganisation des IS, die erklärtermaßen auch Anschläge in Europa verüben will und nach allem, was wir wissen, auch verantwortlich ist für diesen schrecklichen Anschlag mit 130 Toten in der Nähe von Moskau. Mhm.
Würde gern Frau Al-Masra mit in die Diskussion ziehen. Sie beschäftigen sich schon lange und warnen auch schon lange vor dem Islamismus. Herr Götschenberg hat das angesprochen. Welche Rolle spielt für diesen erstarkenden, jetzt wieder erstarkenden radikalen Islamismus, das Massaker vom 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel?
Ja, am Ende des Tages ist natürlich die Sache der Palästinenser eine sehr alte Geschichte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch schauen, dass beispielsweise bereits in den 40er Jahren die Sache der Palästinenser schon sowohl auf der arabischen Seite als auch auf der Nazi-Seite Thema war, ist das etwas, was sich sozusagen über Jahrhunderte immer mit einem neuen Narrativ versehen hat und immer wieder von Generation zu Generation weiter transportiert worden ist. Das heißt, von Generation zu Generation wird diese vermeintliche Flamme am Brennen gehalten und damit immer wieder junge Generationen, auch ältere, mobilisiert. Und am Ende des Tages muss man auch leider sagen, dass man diesen Konflikt in Nahost tatsächlich für die Mobilisierung in den jeweiligen Ländern, weil es natürlich auch oft um Geopolitik geht, braucht, um auch teilweise im Westen verschiedene Länder auch zu destabilisieren. Der IS geht vielleicht mit Einzeltätern in die Gesellschaft und destabilisiert auch das Gefühl von Sicherheit. Aber er schafft es eben auch sozusagen innenpolitisch. Wir sehen das ja jetzt gerade mit dem mit dem Anschlag in Solingen, dass beispielsweise eben auch rechtspopulistische und rechtsradikale Gruppierungen natürlich damit auch Politik betreiben.
Eine Woche vor entscheidenden Wahlen.
Richtig. Und das ist etwas, was natürlich noch mal deutlich macht, dass wir uns ganz stark mit dem Thema Islamismus in Deutschland befassen. Wir sagen zwar auf der einen Seite, der Islam gehört zu Deutschland. Ich spitze das zu und sage, der Islamismus ist schon lange Teil Deutschlands. Und da müssen wir einen Umgang mitfinden. Weil der Islamismus profitiert genauso von der linken Unterstützung als auch von der rechten. Und dementsprechend müssen wir da einfach ganz klar sehen, dass eben die Mobilisierung für die palästinensische Sache nicht in irgendeiner Weise den Palästinensern dient, leider sind sie bis heute ohne staatenlos, sondern wirklich eben der verschiedenen politischen, propagandistischen Mobilisierung in den jeweiligen europäischen westlichen Staaten.
Ist Deutschland deswegen, ist auf Deutschland die Wahl eines Anschlags gefallen, weil Deutschland zu den Staaten gehört, die an der Seite Israels stehen, auch wenn Sie die Kriegsführung kritisieren?
Soweit würde ich nicht gehen. Wir wissen das nicht sicher, aber in der Regel ist es eher so, dass der IS dankbar ist für jeden, wo auch immer in der westlichen Welt, der bereit ist, einen Anschlag zu verüben, der Kontakt sucht zu Organisationen, dass die Organisation selber das dann wirklich steuert. Ist zwar denkbar, aber halte ich in dem Fall gar nicht für so sehr wahrscheinlich. Mal sehen, was die Ermittlungen ergeben. Aber es ist eher so, dass man ja, sich über jeden freut, der bereit ist, einen Anschlag zu verüben, egal wo und egal wann.
Mhm. Sie gerade so viel über die Sache der Palästinenser gesprochen haben. Wie wird eigentlich so ein Anschlag wie der in Solingen in der muslimischen Community aufgenommen?
Also die muslimische Community ist eine sehr heterogene Community. Sie haben Leute, die sehr gläubig sind, andere traditionell, reaktionär natürlich leider auch, islamistisch, Menschen, die völlig areligiös sind. Es gibt natürlich diejenigen, die, und davon sind, würde ich sagen, das ist die Mehrheit, die sind sehr betroffen, weil das natürlich auch etwas ist, was sich niemand irgendwie in seiner Gesellschaft, auch nicht in Deutschland, wünscht. Auf der anderen Seite gibt es eben auch das Bedürfnis, dass sozusagen auch gegen Extremisten in diesem Land auch was getan wird, weil zum einen hat das was damit zu tun, dass wir haben jetzt einige Bilder von dem Attentäter bereits im Netz oder in den Medien gesehen. Das ist jemand, der sieht aus wie der Taxifahrer, der Paketfahrer und vielleicht der Professor von nebenan und so weiter, der Mitschüler und so. Das heißt, das ändert natürlich auch so ein bisschen den Umgang mit vor allem muslimischen Männern. Und das heißt, schon allein deshalb ist es natürlich vielen daran gelegen, dass natürlich dahingehend natürlich versucht wird, eben gegen Extremismus zu arbeiten. Allerdings gibt es eine Schizophrenie in der muslimischen Community, die muss man dann tatsächlich jetzt in dem Fall als muslimische Community auch so nennen. Sehr oft wird so getan, als würde der Islamismus nichts mit ihrer Religion des Islams zu tun haben. Alles, worauf sich Islamisten beziehen, findet sich eben in den traditionellen Schriften. Und die Auseinandersetzung mit der Religion würde eben auch beinhalten, dass man vielleicht gewisse Traditionen und Auslegungen in Frage stellt. Und das ist eins der sehr großen Tabus innerhalb vieler muslimischer Familien. Und diesen Knoten, den haben wir bislang noch nicht aufbekommen.
Ist das auch ein Problem der Politik? Also Sie waren auch mal Teil der Islamkonferenz, die ja auch zum Ziel hatte, Islamismus, wie soll ich sagen, oder radikalem Islamismus vorzubeugen. Welche Kritik richtet sich an die Regierung derzeit?
Ja, also ich war ja ein Teil der Islamkonferenz und damals gab es tatsächlich die Auseinandersetzung auch mit dem Islamismus und mit dem, vor allem auch mit dem extremistischen, also gewaltbereiten, wie auch dem legalistischen. Das hat sich mit den Jahren ein bisschen verändert. Mhm. Mittlerweile gibt es auch nicht mehr den Arbeitskreis politischen Islamismus, das natürlich ein großes Problem ist, weil wir natürlich damit nach wie vor ein Problem haben. Das ist ja nicht verschwunden in den letzten Jahren, nur weil wir uns damit nicht mehr medial oder vielleicht auch politisch auseinandergesetzt
haben. Müssen wir kurz erklären, die SPD-Innenministerin hat 2 Islamismus-Arbeitskreise gehabt und einen hat sie ausgesetzt, weil sie mehr Geld in einen Rechtsextremismuskreis gesetzt hat.
Genau, Rechtsextremismus und natürlich in der Auseinandersetzung mit antimuslimischem Rassismus. Man kann aber das eine ohne das andere nicht behandeln. Wenn wir wollen, dass der Rechtsradikalismus zurückgedrängt wird, dann müssen wir uns natürlich sehr wohl mit dem Islamismus auseinandersetzen, weil natürlich auch das Narrativ des Rechtsradikalismus natürlich sehr stark eben nicht nur mit dem Islamismus, sondern eben auch mit dem Islam spielt. Wobei auch dort es eben auch sehr oft Bündnisse gibt und wir haben das damals jetzt nach dem 7. Oktober auch gesehen, dass sich teilweise auch rechtsradikale Gruppen auch mit den Palästinensern vor Ort auch oder hier in Deutschland eben auch solidarisiert haben. haben. Also da sieht man, dass eigentlich im Grunde genommen der große Feind immer meistens Israel und die Juden sind und dementsprechend eben auch dort die Bündnisse stattfinden. Und die Politik hat es bislang eben nicht geschafft, sich eben explizit auch mit Organisationen nicht mehr weiterzutreffen und diese Strukturen zu fördern. Und da muss man tatsächlich sagen, das sind alle etablierten Parteien, dass man da eben mit Organisationen, mit Vorfeldorganisationen, aber auch mit sogenannten Islamverbänden, die eben sehr oft islamistisches Narrativ auch in die Gemeinden transportieren, die sich eben nicht distanzieren und eben dort auch nicht, sagen wir mal, klare Kante zeigen. Und wenn dann natürlich über Fördergelder versucht wird, sozusagen diese Gruppen einzubinden in der Hoffnung, dass sie sich demokratisieren, das funktioniert auch nicht bei der NPD.
Ist verstanden, Frau Esken, nehmen Sie den Vorwurf an?
Ich glaube, dass mit der Weiterfinanzierung eines Arbeitskreises nicht verbunden ist, dass die Innenministerin und dass vor allem auch die Sicherheitsbehörden sich mit der Thematik und mit der Gefahr des Islamismus auch als Terrorform nicht mehr beschäftigen, sondern im Gegenteil. Wir haben in dieser Legislatur ja Entscheidungen gesehen, wo bisherigen Innenministern die Kraft dazu gefehlt hat, nicht zuletzt das Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg, eine Terrorzentrale, wenn man so will, das Verbot von Samidun und natürlich auch das Betätigungsverbot für die Hamas, waren alles drei sehr, sehr klare und harte Entscheidungen, die die Innenministerin so getroffen hat. Notwendigerweise, weil wir eben sehen, dass dort eine Radikalisierung weiterhin stattfindet und dass auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit eben damit verbunden ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden ist durchaus da und das ist auch wichtig. Gleichzeitig muss man, und das ist ja in unserer Gesellschaft auch notwendig, sehr deutlich machen, dass Millionen von friedlich hier in unserer Mitte und gemeinsam mit uns lebenden Muslimen damit weder was zu tun haben, noch geschweige denn was damit zu tun haben wollen. Sehr, sehr viele Menschen sind sogar vor dem radikalen Islamismus geflohen, um hier in Deutschland in Sicherheit zu sein.
Und beklagen.
Und müssen jetzt erleben, ich habe vorher schon angesprochen, der iranische Geflüchtete, der dort verletzt wurde, müssen jetzt erleben, dass auch hier der IS seinen Terror verbreitet. Und da müssen wir ganz klar und sehr hart dagegen halten.
Absolut. Aber genau diese Kräfte, die hierher gekommen sind, beklagen, weil sie beispielsweise aus Afghanistan, aus dem Iran, aber auch teilweise aus Syrien, eben genau diese islamistischen Auswüchse eben am eigenen Leib eben erfahren haben und man hier teilweise nicht nachvollziehen kann, warum man eben hier nicht Grenzen setzt und vor allem sozusagen diesen legalistischen Islam. Wir müssen gar nicht zum terroristischen Islam gehen, sondern zum legalistischen Islam dort wirklich Grenzen setzt und auch Finanzierung auch verunmöglicht. Wir wissen beispielsweise, dass bis heute eben die islamischen Verbände auch den Islamunterricht in den Schulen beeinflussen, auch an den Universitäten. Das heißt, wenn ich sage, der Islamismus gehört zu Deutschland, dann haben wir mittlerweile zu sehr dazu beigetragen, dass dieses Islamverständnis, was eigentlich viele Menschen nicht in diesem Land eigentlich leben wollen, zu sehr in den Strukturen, leider auch ein bisschen made in Germany jetzt sich etabliert hat.
Ich möchte den Mann der Praxis endlich reinholen und fragen, wird zu wenig getan? Also wir haben schon einige Vorwürfe gehört, die auch von dem Innenminister aus Nordrhein-Westfalen kamen, wo es mangelt, um auch solchen Anschlägen im Vorhinein einfach entgegengehen zu können. Wo würden Sie ansetzen? Was braucht es am dringendsten?
Ja, am Engagement der Polizistinnen und Polizisten liegt es auf keinen Fall. Das sehen wir in der Tat und in der Lage in Solingen auf jeden Fall. Mhm. Auf Knopfdruck war die Polizei da und hat in einer absolut chaotischen Phase hochkomplexe Einsatzsituationen abgeliefert. Menschen beschützt, Erstversorgung durchgeführt, Ermittlungsverfahren eingeleitet und am Ende auch eine Festnahme ermöglicht. Und jetzt ja auch die Untersuchungshaft. Also am Engagement von uns liegt es nicht. Ich glaube, das bestreitet auch niemand in Deutschland. Aber wenn Sie das letzte Thema aufgreifen, Versammlungslagen in Hamburg haben, wo das Kalifat gefordert wird und Polizei steht daneben, weil wir mit bestimmten Versammlungsrechten gar nicht einschreiten dürfen, dann frustriert das. Als Polizist und die Gesellschaft sieht, da findet was statt, was wir nicht gut finden, aber der Staat, die Polizei reagiert nicht. Und ich glaube, diese Fälle nehmen zu. Wir sehen das im Kontext der Abschiebung an diesem konkreten Beispiel auch. Jetzt haben wir einen Fall, wo wir noch wesentlich mehr Fakten brauchen, aber die ersten Indizien deuten darauf hin, er hätte eigentlich gar nicht mehr da sein dürfen, ist es aber noch. Und das nimmt zu. Und die Diskussionen, die wir führen und die Fakten, die seit Monaten auf dem Tisch liegen, die müssen jetzt geordnet und verändert werden. Und ich glaube, darum geht's und dazu wird auch diese schreckliche Tat beitragen müssen.
Wie kriegen Sie mit, dass Männer, junge Menschen, es sind ja vermehrt junge Menschen, sich radikalisieren? Haben Sie beispielsweise Einblicke in Flüchtlingsunterkünfte?
Das Thema der Radikalisierung ist überhaupt nicht neu. Wer so 10, 15 Jahre zurückgeht, weiß ja, dass wir sozusagen schon mal vor selben Herausforderungen standen. Wer die Taten des Daesh und IS sieht, der weiß, dass wir mit Bataclan und mit anderen Anschlägen in Europa uns dieser Frage von, wie werden Menschen radikalisiert von anderen Orten der Welt, schon mal intensiv gewidmet haben. Zentraler Faktor ist und war damals auch das Internet, Facebook Messenger, andere Messenger, soziale Netzwerke, Plattformen, da findet das Widerlichste statt. Kann man alles sehen und das bietet oft, so sagen Menschen aus den Forschungsgebieten, aber auch aus dem Präventiven, sagen, dass das natürlich ein großer Nährboden ist. Und warum werden wir so selten aufmerksam? Naja, die Passage, das war ein netter Mensch, habe ich dem nicht zugetraut, die hören wir ja irgendwie alle, haben wir jetzt auch in dem einen oder anderen Artikel auch im Kontext Solingen gelesen, in der Flüchtlingsunterkunft. Im Kern ist es die Anonymität in der Gesellschaft. Warum gelingt es Menschen abzutauchen, in einem Zimmer sich einzuschließen und niemandem fällt auf, was dort passiert? Und die Polizeien und Verfassungsschutzbehörden versuchen herauszukriegen, wer bestellt gerade was, wer kauft sich Waffen oder ein Messer. Und es wird zunehmend schwieriger, dieses Phänomen, ein einzelner junger Mann radikalisiert sich, nimmt ein Messer, schreitet zur Tat ohne Ankündigung, ohne großes Bohai und tötet. Und das wird die Herausforderung der nächsten Wochen und Monate, Polizei und Verfassungsschutzbehörden so rechtlich und personell in die Lage zu versetzen, dass wir auch diesen Menschen zunehmend
Heißt konkret, weniger Datenschutz, heißt mehr Videoüberwachung, heißt was noch?
Ja, als erstes einmal im 21. Jahrhundert ankommen und die Polizeibehörden dahin versetzen. Im Gerichtsurteil des Bundesverfassungsrichters sagt, wir dürfen Technik-Software einsetzen, weil natürlich sie nicht 2000 Aktenseiten einzeln durchlesen, um im Vorgang weiterzukommen. Da scheitert es, weil wir fast in keinem einzigen Polizeigesetz die Rechtsgrundlagen, die das Verfassungsgericht von uns verlangt, wiederfinden. Hätte man schon längst lösen können. Mhm. Im Kontext der Flüchtlingsunterkünfte sehen wir, dass das Rückführungsverbesserungsgesetz der Bundesregierung erste Züge und Möglichkeiten bietet, dass wir auch mal Räume betreten dürfen als Polizeibehörden, die in Amtshilfe Abschiebungen ermöglichen sollen. Und da muss ja weitergehen. Und die Frage in diesem konkreten Fall ist, was passiert eigentlich in Flüchtlingsunterkünften? Welche Sozialstruktur herrscht dort eigentlich? Wo sind die sozialen Ministerinnen und Sozialminister, die jetzt sagen, bei uns darf das auf keinen Fall passieren. Ich mache morgen eine Präventionsoffensive. Ich spreche mit den Menschen, die da eingefercht in diesen Riesenunterkünften sitzen. Das ist keine tolle Situation.
Aber Sie können auch da nicht geheimdienstlich ermitteln?
Doch. Es gibt ja zum Glück das Trennungsgebot in Deutschland. Die Verfassungsschutzbehörden arbeiten gut, dürfen Dinge, die wir als Polizei nicht dürfen. Im Übrigen gibt es auch Parteien, die den Verfassungsschutz abschaffen wollen. Absolut utopisch und fehl am Platz. Und diese Verfassungsschutzbehörden nehmen Dinge wahr und dürfen sie mal, aber nicht immer an die Polizei kommunizieren. Und dann gibt es Dienste im Ausland, die in der Regel viel schneller an Informationen kommen und mit anderen rechtlichen Möglichkeiten Informationen an uns spielen. Und am Ende wird immer gefragt, warum wissen es um uns herum alle, aber wir nicht. Ich glaube, dass es nicht um die Frage des Wissens geht, es geht um die Frage, warum dürfen wir bestimmte Dinge nicht weiter transportieren? Warum sind die verfassungsrechtlichen Schranken, aber auch der Datenschutz so extrem in einer Phase, wo wir über Terrorismus sprechen? Deswegen ist klar, dass, ich glaube, alle politischen Akteure gerade, die ja alle 5 Minuten neue Forderungen auf den Tisch legen oder Ideen auf den Markt schmeißen, sich jetzt einmal setzen müssen, die Lage beurteilen und einen klaren Kompass werfen, damit wir in den Polizeibehörden eben nicht dazwischen stehen und sagen, wir könnten, wir dürfen aber nicht. Und das ist es.
Den Polizisten Hände und Füße gefesselt. Dieses Bild kommt mir in den Kopf, wenn ich das höre.
Na, so kann man es nicht sagen, sonst könnten die nicht ihre Arbeit machen. Und die machen sie auch sehr gut und sehr erfolgreich.
Aber ist ja eine deutliche
Kritik. Im Übrigen auch sehr engagiert. An vielen Stellen findet auch diese Zusammenarbeit nicht statt, weil wir, wie Herr Kopelke gerade sagte, aus guten Gründen ein Trennungsgebot haben. Dieses Trennungsgebot hat eben auch zur Folge, dass der Verfassungsschutz nicht direkt die Polizeibehörden informieren darf. Wir haben 2 Erfahrungen in Deutschland gemacht, mit Nazi-Deutschland und auch mit der mit der DDR, wo so eine Trennung nicht vorhanden war und wir wissen, welche Folgen es hatte. Und deswegen glaube ich, tun wir gut dran, diese Trennung aufrechtzuerhalten. Der Ringtausch zwischen den verschiedenen Geheimdiensten, befreundeten Geheimdiensten, ist ein übliches Verfahren.
Aber Sie haben zu wenig Befugnisse.
Und das hat er eben auch kritisiert. Und auch wir können Erkenntnisse, die wir haben, an andere weitergeben. Und das tun wir auch.
Was lernen Sie aus so einem Anschlag, was jetzt geändert werden muss? Für die Befugnisse der Polizei.
Gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war, insofern auch nicht unter Beobachtung stand. Und die Gesamtbevölkerung von weit über 80 Millionen unter Dauerbeobachtung zu stellen, das ist, glaube ich, was wir uns sehr gut überlegen sollten. Wir sollten unsere Freiheit nicht zugunsten von Sicherheit aufgeben. Und das werden wir auch nicht tun. Das ist nämlich genau das, was der Islamismus auch erreichen will mit diesen Anschlägen. So eine Verunsicherung in unserer Gesellschaft streuen, dass wir unsere Freiheitsrechte aufgeben. Das werden wir nicht tun. Aber ganz klar müssen wir alle Erkenntnisse, die wir haben könnten, und vieles von dem, was wir dort erleben, wird ja im offenen Internet kommuniziert. Nur sind wir natürlich nicht ständig da, um dort jedem auf die Finger zu gucken. Wenn wir all das auch tatsächlich auswerten könnten, dann wären wir wesentlich weiter.
Dann beginnen wir doch.
Und da sind die Provider eben. Da sind eben die Internetprovider in der Pflicht. Und wir haben mit dem Digital Services Act ja ein wichtiges europäisches Gesetz geschaffen, wo die auch in die Pflicht genommen werden. Aber die Umsetzungsstrukturen in Deutschland sind leider noch nicht gut genug. Und da müssen wir jetzt wirklich voranschreiten, dass die Anbieter von Telegram und von Facebook und von Insta und so weiter eben auch wirklich in die Pflicht genommen werden, solche Vorgänge auch mit zu verfolgen.
Und wie kriegen Sie die dazu? Es gibt die These, dass es kein Verbrechen gibt auf der Welt, das nicht in Telegram koordiniert wird.
Ja, und wie verpflichten Sie
diese sozialen Dienste, diese Dinge zu melden und das zu unterbinden?
Ja, mit Hilfe des Digital Services Act, der sie ja auch ganz klar dazu verpflichtet. Wir haben ja als Deutschland übrigens schon in Zeiten der Großen Koalition mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das sehr viel auch kritisiert wurde, genau das getan. Wir haben die Anbieter, die Plattformen dazu verpflichtet, zumindest bei Kenntnis von solchen Inhalten. Und da haben wir dann Meldewege aufgemacht, damit eben Nutzerinnen und Nutzer auch sagen können, guckt mal hin, hier passiert dieses oder jenes, dass sie dann auch vorgehen müssen. Am Ende dann mit der zweiten Stufe auch so, dass tatsächlich direkt eine Anzeige hat erfolgen müssen. Und das ist der richtige Weg. Und da müssen wir auch weitermachen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass insbesondere die Messenger und insbesondere Telegram sich dem entziehen.
Ich gebe noch mal ein Beispiel. Wir haben in den EncroChat-Verfahren SkyCC-Daten.
Was
also,
ist das?
Das sind alles Kommunikationsmittel der Kriminellen. Mhm. Die sind gehackt worden durch Polizeien, die das dürfen rechtlich. Und wir konnten mitlesen. Wir konnten mitlesen, welche Straftaten auf der Welt an welchen Stellen passiert sind. Und über die Zusammenarbeit der Polizeibehörden international, national, sind Pakete geschnürt worden und Verurteilungen so schnell durchgeführt wie noch nie. Wir haben höchste Verurteilungsquoten im OK-Bereich, im Betäubungsmittelkriminalitätsbereich, hohe Haftstrafen auf einfachste Art und Weise, weil die Verbrecher sich so sicher fühlen in dieser verschlüsselten Kommunikation. Insofern Fluch und Segen zugleich. Das eine ist, Providern zu sagen, alles löschen. Das andere ist, die Sicherheitsbehörden befähigen, mitlesen zu dürfen, verwenden zu dürfen. Denn meine Vermutung ist, dass natürlich jemand, der sich radikalisiert, in der Regel auch Kontakt von Menschen hat, die ihn radikalisieren und zum Täter machen wollen. Und vor dem Hintergrund liegt der Schlüssel durchaus darin, uns Befugnisse zu geben, mitzulesen, verwerten zu dürfen, im GTAZ, also im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, auf den Tisch zu legen, zu sagen, da packen wir an. Mhm. Aber ich sage Ihnen, der Alltag in deutschen Polizeidienststellen, im Staatsschutz, ist doch ein ganz anderer. Wir laufen morgens los und bekämpfen den Extremismus, den religiösen. Nächste Woche schwenkt das ganze Team um und muss den Extremismus im Bereich des Linksextremismus bekämpfen. Und wir haben schlichtweg ein Ressourcenproblem. Und das können Sie sich nicht vorstellen, aber der Entscheidungsdruck an den Dienststellen ist unfassbar hoch. Sie wollen keinen Fehler machen. Sie wollen einen Gefährdungssachverhalt, den Sie lesen, nicht hinlegen und sagen, kann ich gerade nicht, der ist viel schlimmer. Das heißt, wir haben neben der technischen, neben der rechtlichen ein unfassbares Ressourcenproblem, auch in Nordrhein-Westfalen.
Auch in Nordrhein-Westfalen. Wie löst man das Ressourcenproblem in Ihrem Land, Herr Reul?
Indem wir seit Jahren Tausende von neuen Polizistinnen einstellen, mittlerweile über 17.000 zusätzliche Kräfte. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber wir bestellen mittlerweile 3.000 pro Jahr neue ein. Also die Frage, sind wir gut vorangekommen. Ich glaube aber, dass die Hauptfrage die ist, dass wir unehrlich sind in der Debatte über rechtliche Möglichkeiten. Das ist eben schön liebevoll beschrieben worden. Aber ich sage mal ein Beispiel. Als wir unser neues Polizeigesetz gemacht haben, um der Polizei zusätzliche Rechte zu geben, da waren auf den Straßen und Plätzen Demonstrationen, dass das die Freiheit grundsätzlich in Frage stellt. Als wir jetzt Silvester diese Gefahr um den Kölner Dom hatten, haben wir einen Teil dieses Elementes, nämlich in Gewahrsamnahme, nutzen können. Und es hat uns geholfen, diese Truppe zu erkennen und ein Stück weiterzukommen in der Information. Wir haben das Versammlungsgesetz geändert. Es waren politische Parteien aller Richtungen auf der Straße und haben gesagt, der Roll will die Freiheit der Menschen beschneiden. Und als wir dann die Chance hatten mit diesem Versammlungsgesetz, als der Kalifatstaat aufgerufen wurde oder from the river to the sea eine Demonstration war, konnten wir mit Unterstützung dieses Gesetzes eingreifen und sagen, das findet hier nicht statt. Das heißt, ich bin es satt, diese Quatscherei über man müsste, man sollte, man könnte. Gucken Sie sich mal die Bundesländer an, das ist sehr unterschiedlich. Und jede Woche neue Ankündigung, die nicht umgesetzt wird, bringt es nicht. Lieber drei Sachen, kleine Sachen machen, als jede Woche was ankündigen. Und unter uns, wenn man ehrlich ist, auch die Frage Verfassungsschutz und Polizei. Na klar ist doch kein Mensch dagegen, dass die Trennung aufgehoben wird. Aber Zusammenarbeit kann ja unterstützt oder gestört werden. Wenn ich das in Berlin im Moment richtig verfolge, habe ich den Eindruck, dass eher darüber nachgedacht, wie man den Verfassungsschutz noch stärker regulieren kann, noch mehr Obacht reingeben kann, noch mehr Kontrollmechanismen reingeben kann. Ist das die Antwort, wenn wir alle der Meinung sind, wir müssten mehr da tun? Verdammt, warum ist es nicht möglich, zwischen den Parteien einfach mal einen Konsens hinzukriegen, wenigstens an einigen Stellen Fortschritte zu erzielen, dass Instrumente möglich machen und nicht jedes Mal, wenn einer einen Vorschlag macht, fällt der eine über den anderen her. Das geht nicht. Dafür ist die Geschichte viel zu schlimm. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Und wir werden natürlich auch die Frage beantworten müssen, Herr Kopelka hat es ja richtig beschrieben, wie statten wir Polizei und Sicherheitsorgane aus? Ja, die Zeit der Digitalisierung ist in Teilen ja an der Polizei vorbeigegangen. Als wir angefangen haben, Smartphones anzuschaffen, virtuelle Großraumbüros zu schaffen, Clouds zu schaffen, dann war das wie ein Wunder. Dabei war das also höchste Eisenbahn und wir sind immer noch nicht fertig. Und wir kommen auch nur langsam voran, weil wir ja uns auch schwer tun, spätestens in dem Moment, wenn wir dann diskutieren, gibt es KI in der Polizei, ja oder nein? Ich weiche mal aus, aber natürlich ist zum Beispiel bei Kindesmissbrauch, wenn Sie Petabyte an Daten haben, da können Sie so viele Polizisten einstellen, wie Sie wollen. Das kriegen Sie nie in den Griff. Wir brauchen dafür auch die technischen Möglichkeiten. So, das kostet Geld, einverstanden. Aber viel schlimmer ist der politische Streit, weil ein Teil der politischen Welt eben alles blockiert, was in diesem Bereich passiert. Das ist die Wahrheit. Das können wir weitermachen, aber dann bitte nicht in Sonntagsreden so tun, als würden wir morgen was ändern.
Lieber Herr Reul, da muss ich aber auch darauf hinweisen, dass auch der Streit zwischen Bund und Ländern an der Stelle und insbesondere an so einem Abend, wo wir jetzt darüber sprechen, wie wir mit diesem Anschlag fertig werden als Gesellschaft, auch nicht hilfreich ist. Und es hilft nicht, wenn wir heute Abend Versäumnisse auf der einen oder anderen Ebene diskutieren. Da hat es auch Versäumnisse in Ihrem Bundesland gegeben. Sie sagen nicht in ihrer Zuständigkeit, aber eben in ihrer Regierung. Und darüber will ich heute Abend auch nicht sprechen, sondern ich will darüber sprechen, wie wir es gemeinsam in den Griff bekommen. Und da müssen wir auch gemeinsam ran, sowohl an die Haushalte übrigens. Investitionen bei den Polizeien machen eben auch Priorisierungen im Haushalt notwendig, beziehungsweise auch das Eingeständnis, dass wir mit der derzeitigen Regelung der Schuldenbremse eben auch nicht weiterkommen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch klar sein, wir haben Stellen geschaffen in dieser Regierung und auch in der Vorgängerregierung, beispielsweise für die Bundespolizei. Aber wir haben größte Probleme, diese Stellen zu besetzen, weil wir eben immer weniger Menschen in Deutschland werden, jedenfalls im erwerbsfähigen Alter, weil wir in einer alternden Gesellschaft leben. Und das sind Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen, die wir gemeinsam lösen müssen und wo es nicht hilft, wenn wir jetzt mit dem Finger aufeinander zeigen.
Gemeinsam lösen, das ist etwas, was der Vorsitzende der Partei von Herrn Reul heute umso lauter gesagt hat. Er bietet der SPD und allen Parteien der Ampel die ausgestreckte Hand und möchte eine neue Art Migrationspakt, der letzte ist gescheitert, auf den Weg bringen. Er möchte gerne, und ich möchte gerne Friedrich Merz zitieren, er schlägt vor, also er möchte gerne nicht nur Syrer und Afghanen, die straffällig geworden sind, abschieben nach Syrien und Afghanistan, was ja auch lange Zeit ein Tabu auch für die SPD war. Er möchte auch einen Aufnahmestopp von Syrer und Afghanen insgesamt in Deutschland. Die sollen auch gar nicht erst reinkommen. Ist das ein Vorschlag? Ich würde gerne erst Herrn Reul fragen, mit dem er einverstanden ist. Ist das ein konstruktiver Vorschlag an so einem Tag?
Ja, das Wichtigste ist das, dass er gesagt hat, und übrigens nicht zum ersten Mal, da gab es auch schon Vorgänger, Herr Gauck war da auch schon mal unterwegs, oder der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, dass die Parteien bei dieser Frage Migration zwingend sich zusammentun müssen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, die Wirkung zeigt. Und da muss man nicht jedes Mal, wenn ein Vorschlag kommt, direkt darüber herfallen und sagen, das geht so nicht. Ich kann das rechtlich nicht abschließend bewerten. Aber dass wir eine Antwort auf die Frage brauchen, wie können wir Zuwanderung stärker eingrenzen, wie können wir dafür sorgen, dass wir das Problem nachher von Integration überhaupt lösen können, halte ich für sehr berechtigt.
Aber kein einziger Syrer und kein einziger Afghane darf mehr über die deutsche Grenze in dieses Land kommen. Das wird vor keinem Gericht in Deutschland Bestand haben. Was ist das für ein aktionistischer Vorschlag?
Na, ich habe es verstanden, den Brief, als einen Hinweis an Herrn Bundeskanzler Scholz, und zwar den wiederholten, dass wir über Parteigrenzen hinweg den Versuch unternehmen, Lösungen zu finden. Im Moment ist es ja wirklich so, ist jetzt wieder das beste Beispiel. Hätte er keinen Vorschlag gemacht, wäre gar nicht drüber geredet worden, macht er Vorschlag, fallen alle direkt drüber her. Ich kann das und werde das auch nicht abschließend beurteilen, ob das der richtige und der einzig mögliche ist. Aber dass wir in Frage von Zuwanderung Grenzsetzungen brauchen, und zwar nicht welche, die so theoretisch sind, sondern die morgen auch klappen, da bin ich allerdings schon der Auffassung für. Und da gibt es zum Beispiel kleinere Instrumente, die man einfacher nutzen kann, und andere, die etwas längere Zeit brauchen.
Der Polizist nickt.
Grenzen setzen tun wir. Ich meine, wir sind seit Ende letzten Jahres mit der Bundespolizei und vielen Kolleginnen und Kollegen an der Grenze. Die sind wieder zu gewesen. Seit wann gab es das denn mal in der Bundesrepublik? Als ich Polizist geworden bin, nicht. Da gab es ein Agreement in Europa mit freien Grenzen. Jetzt kontrollieren wir wieder Grenzen, sprechen darüber, wie lange die Maßnahmen andauern. Wir hören Vorschläge von Spitzenpolitikern, von Ministerpräsidentinnen, Präsidenten, bis 2026 die Grenzen zuzuhalten. Die Wechselwirkungen für unsere Kräfte überhaupt nicht berücksichtigt, wo überall jetzt Lücken entstehen.
Das heißt, alle Polizisten sind im Moment mit den Grenzkontrollen
die beschäftigt. Bundespolizisten schon. Und wenn man dann Herrn Söder hört, der sagt, alle müssten nach bayerischem Vorbild eine Grenzpolizei machen, gehört zur Wahrheit auch. Das bedeutet, dass in den Flächenpräsidien, in den normalen Städten weniger Polizei kommt. Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist hochkomplex. Und das kann man nicht mit einer einfachen da mal was machen lösen. Deswegen ist das Irritierende für uns Polizistinnen und Polizisten. Wir stehen gerade immer mitten dazwischen. Die einen sagen hier lang, die anderen sagen da lang. Die einen sagen hier mehr Föderalismus, die anderen wollen aber mehr Zentralismus in der Frage von der Bund muss. Das ist schwer zu ertragen, denn dazwischen machen wir unseren Dienst und liefern und schützen.
Also wie realistisch sind Forderungen, die natürlich nach solchen Vorfällen und Ereignissen immer sofort reflexartig von der Politik gestellt werden? Nehmen Sie die ausgestreckte Hand von Herrn Merz und sagen, da können wir drüber sprechen. Das ist ja mittlerweile auch Common Sense in der SPD, dass Afghanen und Syrer, die straffällig geworden sind, nach Afghanistan und nach Syrien abgeschoben werden. Auch das weiß man nicht, wie das dann in der Praxis gehen soll. Aber jetzt möchte er auch noch, dass es einen Aufnahmestopp hineingibt ins Land. Machen Sie da mit.
Also lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass der erste Migrationspakt nicht etwa gescheitert ist, sondern umgesetzt wurde. Dass diese Regierung sehr viel, ja, das weiß ich wohl, aber ich möchte trotzdem drüber reden. Auch Herrn Reul, der sagt, man müsse nicht drüber reden, sondern was tun. Diese Regierung hat sehr viel getan. Wir haben das Rückführungspaket, über das Herr Kopelke bereits gesprochen hat. Wir haben den Abschiebegewahrsam wesentlich ausgeweitet und eben die Zugangsrechte für die Polizei in den Flüchtlingsunterkünften verstärkt. Und wir haben vor allem Migrationsabkommen auch mit Herkunftsländern geschlossen, die jetzt es möglich machen, dass eben auch wirklich Abschiebungen stattfinden in Länder, wo bisher eine ablehnende Haltung gegenüber der Rücknahme von Straftätern insbesondere natürlich bestanden hat. Das geht voran, weil Herr Stamp und weil die Regierungen, weil Nancy Faeser es auch vorantreibt. Wir haben das GEAS.
Mögen Sie etwas zu den Forderungen von Herrn Merz sagen?
Ich sage gerne gleich was dazu. Ich will sehr deutlich sagen, dass wir durch die Grenzkontrollen und durch unsere Maßnahmen, die Zugänge ja schon um 20% begrenzt haben in den ersten Monaten dieses Jahres, sind 20% weniger Geflüchtete über die Grenzen gekommen als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Und das sind Erfolge, die man auch sehen muss und wo man nicht so tun muss, als wäre nichts geschehen und als würde nichts passieren. Und jetzt kommen wir zu den Vorschlägen von Herrn Merz. Es ist ganz klar, zum einen, dass wir eine Verfassung haben, die dem ganz klar entgegensteht. Und eine verfassungsändernde Mehrheit für solche Ideen sehe ich auch nicht. Und gleichzeitig müssen wir doch deutlich machen, ich habe es vorher schon versucht zu sagen, sehr viele von der Million Syrerinnen und Syrer, die mittlerweile hier in Deutschland leben, sind auf der Flucht vor dem radikalen Islam nach Deutschland gekommen und wähnen sich hier in Sicherheit, hoffen hier in Sicherheit zu sein. Und wir können doch ganz klar nicht Menschen, die von so einer Bedrohung auch betroffen sind, das Asylrecht verweigern. Das können wir nicht tun. Und deswegen ist ganz klar, dass so eine Art von Aufnahmestopp nicht denkbar ist, mit unseren Gesetzen auch nicht vereinbar ist, nicht mit der Europäischen Flüchtlingskonvention, nicht mit unserer Verfassung, dass wir aber es möglich machen müssen, dass schwere Straftäter und eben auch islamistische Gefährder in diese Länder abgeschoben werden können. Und da ist die Innenministerin auch dran, das zu ermöglichen. Das ist kompliziert, das stimmt, insbesondere im Fall von Afghanistan, weil wir nicht mit den Taliban verhandeln können, sondern das über Umwege möglich machen müssen. Aber es muss möglich sein. Das haben wir nach dem Attentat in Mannheim sehr deutlich gesagt und das wird auch umgesetzt werden.
Also es ist ein vergiftetes Angebot zur Zusammenarbeit von Herrn Merz.
Insbesondere dann, wenn er auch bei anderen Themen vorschlägt, die Abstimmung aufzumachen und also im Bundestag die Bindung an die Fraktionen, an die Koalition aufzuheben, dann ist es auch ein Vorschlag, die Koalition zu brechen. Und das werden wir sicher nicht tun.
Gleichzeitig muss man vielleicht auch selbstkritisch mal und nachdenklich werden angesichts solcher Taten, über die wir heute Abend reden, angesichts der Wahlen, die anstehen und angesichts auch der Umfragewerte. Die SPD droht mit Pech aus den Landtagen in Thüringen und Sachsen zu fliegen. Wenn sie, so würde das Herr Merz argumentieren, in der Migrationsfrage nicht sich bewegen und nicht deutlich spürbarer, restriktiver werden, dann fliegen sie da raus. Ist das eine These, bei der Sie mit?
Aber Tatsache ist doch, dass wir uns bewegt haben. Das ja mit dem Rückführungsabkommen und mit den Grenzkontrollen, die ja im Übrigen keine geschlossenen Schlagbäume darstellen, sondern auch die grüne Grenze mit beinhalten, dass wir damit auch wesentliche Erfolge erzielen, dass wir auch mit den Migrationsabkommen und dass wir vor allem natürlich auch mit dem gemeinsamen europäischen System Erfolge erzielen werden. Das heißt also, wir sind nicht untätig. Wir haben auch Beschlüsse gefasst, die hätten wir, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren in der Großen Koalition so nicht fassen können und sind nicht untätig. Und wir machen diese Politik auch nicht, um Zustimmung zu bekommen bei Wahlen, sondern weil sie eben richtig ist, weil sie notwendig ist und weil wir ganz klar sehen müssen, dass wir wieder Kontrolle auch erlangen müssen über die Frage, wer kommt nach Deutschland.
Aber wir sehen die Polemik angesichts der Wahlen, die anstehen, und die Nervosität wird größer. In der CDU gehen die Forderungen noch weiter. Ich möchte noch ein Zitat vorbringen von dem thüringischen Spitzenkandidaten Mario Vogt, der heute gesagt hat, Solingen ist eine Zäsur, die Ampel muss jetzt endlich fundamental etwas ändern oder zurücktreten. Herr Reul, die Ampel ist schuld an Solingen und muss zurücktreten. Geht's noch?
Ich halte gar nichts von diesen parteipolitischen Streitereien, aber ich halte auch nichts davon, alles zu beschönigen und zu besänftigen, so zu tun, als wäre es in Butter. Wir haben ein Riesenproblem, und das war jetzt ein Beispiel, aber es ist ja viel mehr als dieses Beispiel. Und wir haben im ersten Teil ja sehr ausführlich besprochen, wo die grundsätzlichen Probleme liegen. Im Islamismus, in der Frage, ob unsere Sicherheitsorgane ausreichend ausgestattet sind, ob wir in der Politik die Kraft haben, auch rechtliche Veränderungen zu machen. Das ist nicht einfach. Natürlich kommt man dann immer an die Grenzen, auch was ist mit dem Datenschutz. Aber es ist schon ärgerlich, wenn man merkt, man kriegt eine Information von ausländischen Nachrichtendiensten und kommt dann erst weiter. Wir haben in den letzten Monaten bei uns mehrere Anschlagsplanungen verhindern können, weil wir Hinweise bekamen von anderen. Nun kann man sagen, super, dass das international funktioniert. Aber die denken natürlich dann auch manchmal, ob wir auch mal ab und zu mal eine Information geben und denen weiterhelfen. Oder sind wir nicht gut aufgestellt? Und deshalb ist diese Frage von Informationsaustausch, Zusammenarbeit, Möglichkeiten, rechtliche Möglichkeiten der Sicherheitsorgane neben den praktischen Dingen, die eben zu Recht beschrieben worden sind, glaube ich, fundamental. Und nur das hilft weiter. Und natürlich bei der großen Frage der Migration und der Kontrolle geht es nur, wenn die Parteien sich verständigen und nicht, wenn sie sich streiten.
Und das tun sie und das fällt jetzt gerade im Vorfeld dieser wichtigen Wahlen auf. Ich möchte gerne noch mal die Autorin zu Wort kommen lassen. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, in der die Ränder immer stärker werden. Und das ist was, was wir gerade in den ostdeutschen Ländern erleben. Wie groß ist denn die Gefahr, dass so ein Ereignis wie Solingen, über das wir heute Abend gesprochen haben, vor diesen wichtigen Wahlen politisch missbraucht und instrumentalisiert wird?
Na, wir beobachten das ja aktuell schon. Es passiert ja jetzt gerade, während wir hier sitzen und 5 Stunden davor und Tage davor. Ich glaube, Deutschland hat momentan einen ganz großen, die deutsche Bevölkerung hat einen großen, nicht nur einen Migrationshintergrund in diesem Land, sondern eben einen großen Frustrationshintergrund. Und ich glaube, die letzten Jahre und vor allem auch durch Corona, dann durch die Geflüchteten-Debatten, die wir führen, es ist uns in den letzten Jahren, und es waren wirklich Zäsurmomente, die wir durchlebt haben, es nicht geschafft, über Probleme sachlich und nüchtern zu diskutieren, vielleicht auch über Parteigrenzen, über politische Position und Haltung hinweg. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, unser Bundespräsident hat ja auch wirklich nochmal zum Zusammenhalt ja auch nochmal aufgefordert. Aber zum Zusammengehalt gehört eben auch miteinander wirklich sachlich und nüchtern zu sprechen und wirklich diese klugen Köpfe, die wir in diesem Land ja haben, mal zusammenzubringen an einen Tisch und zu schauen, wie kriegen wir diese wirklich großen Konflikte, die einmal geopolitisch sind, aber eben auch innenpolitisch, so gelöst, dass uns die Gesellschaft nicht um die Ohren fliegt. Momentan erodiert es hier sehr. Mhm.
Das ist ein Appell an die Politik von der Autorin. Ich möchte mich bedanken ganz herzlich für dieses Schlusswort und möchte geben zu den Tagesthemen nach Hamburg. Stehen die schon bereit? Hallo Julia Niharika, was habt ihr heute vor?
Hallo Karin. Ja, auch wir beschäftigen uns mit der politischen Debatte nach dem Anschlag in Solingen und wir nehmen Abschied vom legendären Fußballtrainer Christoph Daum. Mehr dazu jetzt gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke Julia, werden wir sehen und ich möchte mich bei der Runde bedanken für die lebhafte und nachdenkliche Diskussion, möchte mich bei Ihnen im Studio bedanken und natürlich geht ein besonders großer Dank auch nach Düsseldorf, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Reul. Dankeschön Ihnen allen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss, vielen Dank.